China setzt auf Klimaschutz, bleibt aber größter CO2-Sünder. In Bonn hat heute die Weltklimakonferenz begonnen. Entscheidender Faktor in den internationalen Klimaschutzverhandlungen ist China. Kein Land der Welt stößt mehr CO2 aus. Zwar ist dreckige Kohle in China immer noch der mit Abstand wichtigste Energieträger, aber die Regierung in Peking treibt den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv voran. China gilt inzwischen als die Nummer-1-Nation in Sachen Windenergie und Photovoltaik, wie ARD-Korrespondent Steffen Wurzel berichtet.
Eines der größten Solarkraftwerke Chinas liegt in der Provinz Anhui, in der Nähe der Stadt Huainan. Wer es sich anschauen möchte, braucht ein Boot, denn die insgesamt rund 160.000 Solarmodule stehen nicht auf einem Feld oder einem Fabrikdach, sie bedecken einen riesigen See. Die Photovoltaikmodule sind auf grauen Plastiktonnen montiert und schwimmen rund 1,5 Meter oberhalb der Wasseroberfläche. Das klapprige Boot wird von einem uralt Dieselmotor angetrieben. Projektplaner Jiang Fan fährt damit über den See zwischen den Solarzellen hindurch. Eine typisch chinesische Szene. Uralt Technik und Hightech direkt nebeneinander.
Früher wurde hier Kohle abgebaut. Danach ist in der Abbaumulde ein riesiger See entstanden. Der See ist bis zu 6 Meter tief. Wir haben uns für eine schwimmende Lösung entschieden, weil auf dem Boden fixierte Solarmodule nur in flacherem Wasser funktionieren.
Geplant und gebaut hat das schwimmende Kraftwerk das chinesische Unternehmen JA Solar mit Sitz in Peking. Der Deutsche Henning Schulze ist verantwortlich für das Europageschäft der Firma.
Das Spannende ist natürlich A, dass erstmal keine große Flächenversiegelung stattfindet und B, dass die Verdunstung des Wassers in den Seen, Reservoirs, was es auch immer ist, deutlich gemindert wird.
Ein auf Wasser schwimmendes Solarkraftwerk hat nicht nur den Vorteil, dass es im Gegensatz zu einer Anlage an Land keine kostbare Fläche verbraucht. Das schwimmende Solarkraftwerk kann auch mehr Strom erzeugen. Denn erstens steigt durch die Wasserkühlung von unten der Wirkungsgrad der Module und zweitens...
Auf dem Wasser ist es weniger staubig als an Land. Auf den Solarpaneelen im Wasser lagert sich so gut wie kein Staub oder Schmutz ab. Dadurch arbeiten die Paneele effizienter. Sie erzeugen mehr Strom als die an Land.
Nachteile gibt's aber auch. So kosten Bau und Betrieb deutlich mehr als der einer vergleichbaren Anlage an Land. Module und Kabel müssen wegen der stärkeren Korrosion mehr aushalten. Und täglich müssen bis zu 12 Arbeiter raus auf den See fahren, um die Solarmodule von Algen zu befreien.
Wenn wir diese Algen nicht beseitigen, können sie große Schäden anrichten. In jeder Lücke, die sich auftut, fangen die Algen an zu sprießen. Das bedroht den Zustand unserer Anlage. Deswegen beseitigen wir die Algen, sobald wir welche entdecken.
Mit einer Leistung von rund 40 Megawatt ist das schwimmende Photovoltaikkraftwerk das größte dieser Art der Welt. Es kann bis zu 15.000 Haushalte mit klimaneutralem Strom versorgen. Für Henning Schulze von JA Solar ist die Anlage mehr als nur ein Vorzeigeprojekt.
Also ich denke ganz einfach, dass China mit dem Elektrizitätshunger, den das Land einfach hat, prädestiniert dafür ist, dass vieles immer das größte Projekt der Welt wird. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass da einfach ein Projekt in die Landschaft gesetzt wurde, um zu sagen, das ist jetzt das größte Projekt dieser Art der Welt, sondern es ist auch wirklich natürlich Bedarf für den Strom da.
In ganz China wächst weiterhin der Bedarf nach Strom. Wenn auch längst nicht mehr so stark wie noch vor 10 oder 15 Jahren, als die chinesische Wirtschaft noch mit zweistelligen Wachstumsraten zulegte. Diese Zeiten sind vorbei. Fürs Klima ist Chinas langsameres Wachstum eine gute Nachricht. Und seit einigen Jahren geht die Staatsführung in Peking in die Offensive. Mittel- und langfristig will sie so viele Kohlekraftwerke wie möglich abschalten, zugunsten von klima- und luftschonenden Solar-, Wind-, Wasser- und Atomkraftwerken. Diese Energiewende ist eine der großen wirtschaftspolitischen Projekte des Landes. Noch vor 7, 8 Jahren galt China als ausgesprochener Klimasünder.
If we go 7, 8 years ago, China was really the climate bad boy.
Li Shuo, Klimaschutzexperte beim Umweltlobbyverband Greenpeace in Peking.
He was one of the major villains.
China war einer der Bösewichte, die 2009 zum Scheitern des Weltklimagipfels von Kopenhagen beigetragen haben. Seit 3-4 Jahren sehen wir aber Fortschritte. Chinas Führung arbeitet mit den Europäern beim Klimaschutz zusammen. Und auch mit der US-Regierung unter Obama hat sie das Pariser Klimaschutzabkommen vorangetrieben.
Mitte Oktober in Peking zum Auftakt des 19. Parteitags der chinesischen Kommunisten. Staats- und Parteichef Xi Jinping hält eine fast 3,5-stündige Grundsatzrede über die strategischen Ziele seiner Regierung. China werde sich aktiv in den weltweiten Umweltschutz einbringen und die in Sachen Klimaschutz gegebenen Versprechen einhalten, so Xi.
Wir bauen eine grüne und kohlenstoffarme Wirtschaft auf. Wir werden energiesparende und umweltfreundliche Industrien fördern. Wir treiben die Energiewende voran, hin zu sauberen und hocheffizienten Energiequellen.
Was der Präsident gesagt hat, China macht nicht nur mit beim internationalen Umwelt- und Klimaschutz, sondern ergreift auch eine Führungsrolle. Das ist bemerkenswert. Denn China hat das Wort Führungsrolle selbst bisher immer vermieden, wenn es um Umweltschutz geht. Es ist sehr interessant, dass Chinas Führung diesen Begriff nun immer selbstverständlicher benutzt.
Beim Klimagipfel in Bonn und beim Kampf gegen den Klimawandel generell spielt China eine entscheidende Rolle. Zahlen der Internationalen Energieagentur belegen die Führungsrolle Chinas beim Ausbau erneuerbarer Energieträger. Demnach entstehen 40% aller weltweit neuen Ökostromkraftwerke zurzeit in China, gemessen an der Leistung der Anlagen. Blickt man nur auf die Photovoltaik, liegt das Land sogar noch weiter vorne. Jede zweite Solarzelle auf diesem Planeten wird inzwischen in China verbaut. Doch so ungetrübt, wie es sich nach diesen Statistiken anhört, ist die Situation nicht. Immer noch ist das bevölkerungsreichste Land der Welt abhängig von Kohle. Rund die Hälfte der weltweit verbrannten Kohle wird nach wie vor in China verfeuert. Und von diesem Kohletrip werden die Gesellschaft und die Wirtschaft des Landes so schnell nicht runterkommen. Vor allem im Norden und Westen des Riesenlandes prägen Kohle und die von ihr abhängige Schwerindustrie ganze Landstriche. Am Stadtrand von Yangchuan in der nordchinesischen Provinz Shanxi. Mit jeweils 30 Tonnen Kohle beladene Lastwagen donnern in Richtung Autobahn. Kurz vor der Mautstation machen viele Lkw-Fahrer noch eine kurze Pause. Der 30-jährige Fahrer Zhang zum Beispiel.
Wir haben die Kohle im 4 Stunden entfernten Luoyang geladen und sind nun auf dem Weg in die Provinz Shandong. Das sind rund 1000 Kilometer. Wir sind zu zweit und wechseln uns ab. Je nachdem, was auf den Straßen los ist und wie gut wir durchkommen, schaffen wir es in 24 Stunden. Heute sind wir wegen Staus schon hinten dran. Aber gleich fahren wir auf die Autobahn und kommen hoffentlich morgen an.
Shandong ist eine der hochindustrialisierten Provinzen an der ostchinesischen Küste. Den Strom dort produzieren vor allem riesige Kohlekraftwerke, die ununterbrochen Nachschub brauchen. Viel davon kommt aus den staatlichen Kohleminen der Provinz Shanxi. Chinas Wirtschaftskraft hängt an der Kohle und somit auch an Menschen wie Kohletruckfahrer Zhang.
Pro Monat verdiene ich rund 1000 Euro. Damit ernähre ich meine Familie. Wer soll es sonst tun?
Rund 300.000 Einwohner hat der Stadtkern von Yangchuan. Und auch wenn die Zentralregierung in Peking seit einigen Jahren auf den Ausbau der Erneuerbaren setzt, hier dreht sich immer noch alles um die Kohle. Schätzungsweise 80% der Menschen in Yangchuan leben direkt oder indirekt von der Kohleindustrie. Allein im Zentrum gibt es 3 staatliche Minen mit jeweils tausenden Arbeitern und Angestellten. Die Minen heißen kommunistisch-bürokratisch schlicht Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Vor einem der Werkstore von Mine Nummer 3 steht Kohlekumpel Pan. In wenigen Minuten beginnt seine Nachmittagsschicht unter Tage. Wie lange er seinen Job in der Mine noch hat, weiß er nicht.
Bis vor einigen Jahren lief es noch gut, aber jetzt wird unsere Mine wohl bald schließen. Wir haben die Produktion in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgefahren. Nächstes Jahr könnte ganz Schluss sein, heißt es. Die Betreiberfirma wird sich etwas ausdenken müssen für uns Arbeiter.
Mine Nummer 3 gilt in Yangchuan als die am wenigsten effiziente. Sie ist zwar gut in Schuss, die Backsteingebäude und die Technik wirken gepflegt, die Sicherheitsvorkehrungen entsprechen aktuellen Standards, aber es ist deutlich spürbar, dass die Regierung das große Geld seit einigen Jahren lieber woanders investiert. In den Ökostromsektor zum Beispiel. Anfang des Jahres kündigte die Führung in Peking an, bis 2020 rund 310 Milliarden Euro in die erneuerbaren Energien zu investieren. Wie als Symbol dafür drehen sich auf den Hügeln außerhalb der Stadt Yangchuan inzwischen mehrere topmoderne Windkraftwerke. Während Kohlekumpel Pan gerade in die Mine einfährt, endet für rund 40 seiner Kollegen die Frühschicht. In der Minenkantine sitzen sie an langen Tischen und schlürfen heiße Nudelsuppe. Klamotten, Helme, Gesichter und Hände sind noch komplett schwarz vom Kohlestaub.
Ich bin seit 8 Jahren unter Tage. Verglichen mit den anderen ist das gar nicht mal so lang. Falls die Mine irgendwann mal schließt, keine Ahnung.
Wir werden schon sehen. Wir arbeiten, wenn wir gebraucht werden. Und falls nicht, dann eben nicht.
Im Gespräch mit den Minenarbeitern in Yangchuan wird deutlich, wie schwer es China in den nächsten Jahren mit dem schrittweisen Zurückfahren der Kohleproduktion haben wird. Die Regierung kann die zig Millionen Menschen, die von Kohleabbau und Schwerindustrie leben, nicht einfach entlassen.
Natürlich mache ich mir Sorgen. Wir haben ja alle nichts anderes gelernt. Ich hoffe, dass die Mine zumindest offen bleibt, bis ich in Rente gehe, damit ich noch ein paar Jahre Arbeit habe. Jetzt bin ich 50. In 5 Jahren kann ich in den Ruhestand gehen.
Umweltschützer haben ausgerechnet, dass der Kohleverbrauch Chinas bereits seit 3 Jahren nicht mehr wächst, sondern zurückgeht. Der Ausstoß von CO2 hingegen nimmt weiter leicht zu, weil immer mehr Öl, Benzin, Diesel und Erdgas genutzt werden. Doch auch beim CO2-Ausstoß dürfte China die Trendwende zumindest deutlich eher als geplant schaffen. Beim Klimagipfel von Paris hatte sich die chinesische Regierung verpflichtet, den Höhepunkt des CO2-Ausstoßes, den sogenannten Peak CO2, im Jahr 2030 zu erreichen. Ab dann werde der CO2-Ausstoß zurückgehen, so das Versprechen. Li Shuo von Greenpeace rechnet damit, dass China dieses Ziel aber schon 2020 oder sogar noch eher erreichen wird.
So the official goal is to peak our CO2 emission around 2030. We think that's a fairly, conservative estimation. We think it is very likely that CO2 peak will happen around 2020, if not even earlier.
Chinas ambitionierte Klima- und Energiepolitik hat Konsequenzen. Viele Kohleminen werden dicht machen, sagt Ma Jun. Der Pekinger Umweltschützer ist einer der anerkanntesten Klimaexperten Chinas.
During this restructuring of the industry, we have to shut down some of the highly polluting and inefficient coal mines. The best way is not to pump money into those.
Es ergibt keinen Sinn, weiteres Geld in diese dreckigen Betriebe zu stecken. Der bessere Weg ist, die betroffenen Arbeiter fortzubilden und ihnen bei der Suche nach neuen Jobs zu helfen. China ist wirtschaftlich so stark, dass es das abfedern kann.
Economic power to help cushion that.
Zurück im Kohlerevier an einem Imbissstand in der Stadt Yangchuan. Lu Jicheng verkauft hier mit seiner Frau schmackhafte Nudelsuppen mit Gemüse, Ei und Knoblauch. Ein Teller kostet umgerechnet 80 Euro Cent. Während seine Frau mit einer Nudelmaschine Teig in kochendes Wasser presst, dünstet Lu Jicheng auf einer zweiten Kochstelle das Gemüse. Zum Kochen benutzen die beiden Steinkohle, die direkt aus der Mine nebenan kommt. Auch wenn das eigentlich nicht mehr erlaubt ist.
Wir dürfen hier keine Kohle mehr verbrennen. Zu Hause auch nicht. Das ist eine gewaltige Umstellung für uns. Früher habe ich 1 Tonne Kohle für umgerechnet 13 Euro direkt bei der Mine gekauft. Damit konnte ich einen ganzen Winter durchheizen. Jetzt, mit meiner neuen Gasheizung zu Hause, reichen 13 Euro nicht einmal mehr für einen Monat. Okay, die Luft ist jetzt sauberer. Aber zu welchem Preis?
Ein ganzer Haufen pechschwarzer Steinkohle liegt rund 30 Zentimeter hoch aufgeschichtet auf der Straße direkt vor dem Imbissstand. In den beiden Öfen leuchtet die Glut. Es qualmt gewaltig.
Wir normalen Leute benutzen einfach lieber Kohle. Damit lässt sich viel besser kochen und heizen. Und Kohle ist auch billiger. Diese neumodischen Energieträger sind erstens zu teuer für uns und zweitens ungewohnt.
Der 57-jährige Lu Jisheng hat früher selbst unter Tage Kohle abgebaut. Heute bessert er seine Rente mit dem Nudelladen auf. Angesprochen auf Chinas Rolle als vermeintlicher Retter des Weltklimas und neue Solar- und Windkraftwerke, schüttelt er nur mit dem Kopf.
Ich sehe die neuen Technologien als Bedrohung. Sie machen Menschen arbeitslos. In unserer Mine hier werden seit 20 Jahren keine neuen Leute angestellt. Mein Sohn ist 20. Er hat sich nach der Berufsschule bei der Mine beworben, hat aber keinen Job bekommen. Jetzt arbeitet er irgendwo als Wachmann. Noch vor 3 Jahren haben alle jungen Leute, die wollten, einen Job in einer der Minen bekommen. Jetzt hängen viele zu Hause rum. Und das ist natürlich keine gute Sache.
Auf die Pekinger Staatsführung und die zahlreichen Provinzregierungen wird in Sachen Strukturwandel also eine Menge Arbeit zukommen in den nächsten Jahren. Offene Debatten über das Für und Wider politischer Entscheidungen werden in China nicht geführt. Eine Zivilgesellschaft gibt es nicht. Die Menschen sind es gewöhnt, dass die Politik Entscheidungen trifft, die sie dann umsetzen müssen. In den vergangenen Jahren hat das einigermaßen geräuschlos funktioniert, dank des enormen Wirtschaftswachstums, ständig steigender Löhne und besser werdender Lebensbedingungen. Der mit Chinas Energiewende verbundene Strukturwandel aber ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen der vergangenen Jahrzehnte. Greenpeace-Umweltschützer Li Shuo ist trotzdem vorsichtig optimistisch.
Mehr und mehr Menschen erkennen die enormen Konsequenzen, die mit der Nutzung fossiler Brennstoffe verbunden sind. Man erkennt sie am Klimawandel und auch an verschmutzten Gewässern und der dreckigen Luft in China. Die Menschen können heute also besser nachvollziehen als früher, dass die Wende hin zu sauberer Energie etwas Gutes ist.
Immer noch gehen in China neue Kohlekraftwerke ans Netz. Statistisch gesehen bräuchte sie das Land gar nicht mehr. Denn die Stromproduktion der Erneuerbaren wächst inzwischen schneller als der Strombedarf. Grund sind unter anderem die riesigen Solarprojekte wie das schwimmende Photovoltaikkraftwerk auf dem See in der Provinz Anhui. Projektleiter Jiang Fan.
Vor 5 Jahren noch lebten hier nur ein paar Bauern, die Fische gefangen und Enten gezüchtet haben. Aber hier scheint eben auch stark die Sonne. Und so haben wir diese allzu lang verlassene Gegend wiederbelebt.
Was Chinas ambivalente Rolle als Klimaschützer angeht, sei das Glas eher halb voll als halb leer. So das Fazit von Greenpeace-Experte Li Shuo. Die entscheidende Frage sei nun, wie das Land den Rest des Glases voll bekomme.
It's half full rather than half empty. I think the real question is, of course, how fast can we fill the other half of the glass?
In der Reihe Das Forum hörten Sie: China setzt auf Klimaschutz, bleibt aber größter CO2-Sünder. Eine Sendung von Steffen Wurzel, ARD Studio Shanghai. Redaktion Wolfgang Heinemann.